Das sind jetzt auch im Augenblick noch Thesen, die ich noch etwas weiter begründen und noch etwas mehr illustrieren möchte. Und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, in dem es um zweierlei gehen wird. Zunächst einmal darum, dass wir einen Blick zurückwerfen auf die Ursprünge des Spiels. Denn wenn wir verstehen wollen, warum Spiele für uns als menschliche Wesen so wichtig sind, warum sie eine Quelle der Lebendigkeit sind, warum Spielen etwas zutiefst Menschliches, eine humane Praxis ist, wenn wir das verstehen wollen, dann tun wir gut daran, nach dem Wesen des Spiels zu fragen. Und das Wesen des Spiels erschließt sich uns am besten, wenn wir in die Ursprünge gehen. Das ist fast immer so, ja, in der Philosophie jedenfalls. Wenn Sie etwas in seinem Kern begreifen wollen, tun Sie gut daran, dahin zu schauen, wo so etwas zum ersten Mal überhaupt durchdacht oder reflektiert worden ist. Und beim Spiel ist das ganz besonders faszinierend. Und wenn wir dann die Ursprünge des Spiels genauer beleuchtet haben, dann sind wir auch gut in der Lage, die sich aus diesem Ursprung entwickelten vier Familien von Spielen, wie ich sie nenne, vier Spielfamilien zuzuwenden. Schauen wir aber zunächst einmal auf den Ursprung des Spiels. Woher kommt eigentlich das Spiel? Wo ist es eigentlich entstanden, menschheitsgeschichtlich? Ich weiß nicht, ob Sie sich je Gedanken darüber gemacht haben und vielleicht ist die Antwort für Sie überraschend. Aber es ist aus der Kulturanthropologie unzweifelhaft, dass alle Spiele einen kultischen Ursprung haben. Sie kommen alle aus der Welt des Kultes. Sie haben, wenn Sie so wollen, alle einen religiösen Subtext. Und das ist ganz wichtig. Denn genau deswegen sind Spiele in einer Welt, die ansonsten sich weit von allem Religiösen und Spirituellen entfernt hat, eine der letzten Ressourcen, die wir haben, um überhaupt die Rückbindung an die geistige Welt vollziehen zu können. Was meine ich damit? Dazu möchte ich Sie zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Wir drehen die Uhr zurück in die Geschichte, in die Vorgeschichte. Stellen Sie sich einfach vor, ich meine, sowas gibt es heute auch noch, wir sind irgendwie in einer schamanischen indigenen Gesellschaft, von mir aus in Nordamerika, und der Stamm versammelt sich, um ein Ritual zu vollziehen. Dieses Ritual wird immer vollzogen am Abend vor dem ersten Vollmond im Frühling. Und man trifft sich immer zum Sonnenuntergang. Und da sind sie nun, der Stamm sitzt im Kreis und der Schamane tritt in die Mitte. Und das Erste, was der macht, ist, dass er mit einem Stab diesen Kreis markiert. Er geht einmal rum und markiert den Kreis. Das ist das Spielfeld, das ist der Spielraum. Das ist total wichtig, dass der Spielraum markiert wird, denn in diesem Raum, in diesem klar markierten Bereich, wird sich etwas abspielen, das sich nur hier abspielen kann. Das lateinische Wort dafür ist übrigens Templum. Hier wird ein Tempel gebaut. Was wird sich hier abspielen? Dieses Spiel, das der Schamane nun spielen wird, hat eine Idee. Eine klare Spielidee. Der Geist der Ahnen wird sich zeigen. Damit der Schamane dieses Spiel spielen kann, braucht er zunächst einmal Spielkleidung. Und wenn Sie jemals irgendwie ein schamanisches Ritual gesehen haben, dann wissen Sie, was ich meine. Der zieht sich ganz besonders an. Wenn Sie mal in der katholischen Messe waren, sehen Sie noch den blassen Abglanz davon. Ja, priesterliche Gewänder, kultische Gewänder sind eine Erinnerung daran, dass das, was die Person, die dieses Gewand anzieht, verrichten wird, etwas ist, was sich außerhalb der Spielwelt, in der sie sich befindet, nicht geschehen kann. Und dann gibt es ein bestimmtes Zeremoniell. Die Geister werden angerufen, der Schamane verbeugt sich in alle vier Himmelsrichtungen, er räuchert vielleicht den Raum aus. Das sind die Spielregeln, die er befolgt. Ja, und so haben wir einige Grundelemente des Spieles, die an diesem kultischen Spiel ganz deutlich werden können. Es braucht einen Spielraum, es braucht eine Spielzeit, es braucht einen Spieler, der möglicherweise durch Spielkleidung als solche eigens erkenntlich gemacht wird. Es braucht eine Spielidee, es braucht Spielregeln. Das Gleiche können Sie auch übertragen auf die Welt von heute. Denken Sie an Ihre spielenden Kinder. Ja? Also ich entsinne mich jetzt so ein bisschen an meine Jugend, ich habe gerne Verstecken gespielt. Ja? Was haben wir gemacht, wenn wir damals im Park zusammenkamen? Wir haben gesagt, wir spielen Verstecken. Und zwar bis da hinten zum Waldrand und da bis zur Straße. Das Spielfeld wird definiert. Und wir spielen bis Sonnenuntergang. Dann müssen wir nämlich alle nach Hause. Spielzeit wird definiert. Und dann einigt man sich auf die Regeln. Der suchen muss, zählt bis 10, bis 20, bis 30 oder wie auch immer. An dem Baum kann man sich freischlagen. Ja, alle wissen, was die Spielidee ist und dann geht's los. Spielkleidung ist in dem Fall nicht eigens nötig. Ja, also auch hier haben wir wieder diese gleiche Logik, diese gleiche Dynamik, die für Spiele so charakteristisch ist. Es gibt diese Grundelemente des Spiels und es ist wichtig, dass wir die uns vor Augen führen, denn ein Spiel kann als Spiel nur dann gut funktionieren, wenn alle diese Grundelemente erfüllt sind. Spiele brauchen ein klar begrenztes Spielfeld bzw. einen klar umgrenzten Spielraum. Sie brauchen eine gewisse Spieldauer bzw. eine Spielzeit, sie brauchen eine Spielidee, sie brauchen Spielregeln und manchmal brauchen sie auch Spielkleidung. Das gilt übrigens auch für das freie Spiel, das bei Ihnen ja so wichtig ist. Auch da ist es ja oft so, ich weiß nicht, wie Sie es handhaben, dass man ein Spielzimmer definiert oder eben einen Raum benennt, hier wird gespielt und dort wird nicht gespielt. Das hilft, um dem Spiel die Freiheit zu geben, die es braucht. Warum das Ganze? Worauf läuft es eigentlich hinaus? Diesen Punkt möchte ich Ihnen auf jeden Fall noch deutlich machen, weil er verstehen hilft, was bei einem Spiel eigentlich genau geschieht. Jedes Spiel kreiert eine Anderswelt. Und das ist gerade in der von mir am Anfang so eindringlich beschriebenen Welt des Homo Ökonomicus so überaus wichtig. Wir brauchen diese Anderswelten. Und diese Anderswelt, denken Sie an meinen Schamanen, die kann nur erzeugt werden, wenn klar ist, wo diese ganz feine Demarkationslinie zwischen der Welt des Spiels und der Welt des Alltags gezogen ist. Spiele brauchen darüber hinaus eben Spielregeln und eine Spielidee, die dieser Anderswelt wiederum ihr einzigartiges Gepräge verleiht. Die Spielregeln dienen ja nicht dazu, irgendwie das Spiel zu limitieren, sondern im Gegenteil. Sie dienen ausschließlich dazu, dass die Spielidee zur Entfaltung gebracht werden kann. Dafür brauchen Sie die Regeln. Die Regeln sind, so merkwürdig das in unseren Ohren oft klingen mag, als Menschen aus der Welt des Homo Ökonomicus, sind nicht Regulierungen, die uns einschränken sollen, sondern sie unterstützen uns in unserer Freiheit des Spiels. Und die Logik des Spiels, und auch das ist eben ganz wichtig, entbindet die Spieler davon, innerhalb der Spielwelt der Logik des Alltags folgen zu müssen. Ja, also wenn sie in der Spielwelt sind, geht es eben nicht darum, ihren Benefit zu optimieren. Philipp Lahm, der Fußballkapitän, ehemaliger Kapitän der deutschen Mannschaft, hat mal gesagt, wenn er während des Spiels an die Siegprämie denkt, kann er nicht mehr spielen. Das ist damit gemeint. Und ich glaube, das können wir alle ganz gut verstehen. Jetzt ist interessant, dass sich diese Anderswelten sehr unterschiedlich ausdifferenzieren können. Es gibt sehr unterschiedliche Formen der Anderswelten. Und das sind diese von mir sogenannten Spielfamilien, denen man alle noch ihre Abstammung, ihren Ursprung aus dem kultischen Spiel ansehen kann. Die erste große und fast älteste Spielfamilie sind die Schauspiele. Schauspiele machen ganz so wie das Kultspiel des Schamanen etwas erfahrbar, was sich außerhalb dieses Spieles niemals zeigen könnte. Wenn Sie wissen wollen, wer Hamlet ist, müssen Sie ins Theater gehen. Dann müssen Sie dem Schauspiel folgen. Das Schauspiel hat übrigens seinen Ursprung, Sie hatten ja gehört, ich beschäftige mich viel mit den alten Griechen, im Dionysos-Kult des alten Griechenlands, das große Theater in Athen, das Dionysos-Theater war ein Kultort des Dionysos. Warum war das ein Kultort? Weil die Bürger Athens, die dort, auch die Bürgerinnen übrigens, auf den Rängen saßen, die Götter in Aktion sehen konnten. Das können sie daheim in ihrer Werkstatt und in ihrer Küche nicht. Aber im Theater, ja. Das heißt, hier zeigt sich etwas. Das ist ganz wichtig. Beim Spiel zeigt sich etwas, was sich sonst niemals zeigen könnte. Sie brauchen diese Spielwelt mit ihrer klaren Umgrenzung, damit sich hier etwas zeigen kann. Und das wiederum gibt uns einen Hinweis darauf, was eigentlich die Logik dieses Spiels ist. Ich sagte ja schon, bei den Spielen geht es nicht ums Gewinnen, wie die Game Theory uns das weismachen möchte. Es geht ums Gelingen. Es geht darum, dass die Spielidee, dass dasjenige, was sich im Spiel zeigen kann, auch tatsächlich zeigt. Ein Schauspiel ist gut gelungen, wenn Sie da etwas zu sehen bekommen haben oder zu hören bekommen haben, was Sie in der Form so vorher noch nie gehört haben. Und Sie wissen auch vorher nicht, ob es gelingt. Ja, Sie haben keine Ahnung, vielleicht ist es eine schrottige Inszenierung, bei der nichts von dem Hamlet rauskommt, den Sie gerne sehen würden. Hat es alles schon gegeben. Der angestammte Ort des Schauspiels, um das noch ergänzend zu sagen, ist die Theaterbühne. Die zweite große Spielfamilie ist die Familie der Geschicklichkeitsspiele. Die vergessen wir oft. Ja, weil bei den Geschicklichkeitsspielen ist am deutlichsten, ist, dass es hier eigentlich nicht ums Gewinnen geht, auch wenn sie Geschicklichkeitsspiele natürlich auch so inszenieren können, als ob es Gewinnspiele wären. Aber das Großartige ist, dass bei den Geschicklichkeitsspielen etwas von dem Leistungsvermögen, von dem Können, von den Potenzialen von Menschen möglich wird. Sowohl bei physischen Geschicklichkeitsspielen, also denken Sie an die Akrobaten im Zirkus oder an die Jongleure oder die Seiltänzer oder dergleichen mehr, aber das Gleiche gilt auch für mentale Geschicklichkeitsspiele. Solche gibt es auch, also Memory oder sowas fällt in diese Rubrik oder überhaupt auch so Denkspiele, ja, wo man eben auch zeigen kann, wozu das menschliche Gehirn in der Lage ist. Aber das Faszinierende ist, dass auch hier wiederum am Anfang des Spiels völlig ungewiss ist, wie es ausgeht. Wird der Jongleur auch noch die 12. Keule in der Luft behalten? Wir wissen es nicht. Ja? Und das gibt dem Spiel wieder eine gewisse Spannung und zeigt, dass Spiele Räume der Unberechenbarkeit sind, in denen sich Dinge oder Phänomene zeigen können, die sich nur unter dem Spielgeschehen zeigen könnten. Auch hier wiederum gilt die Logik des Gelingens, denn ein toller Zirkusabend oder ja, eine tolle Performance war eben eine solche, in der es gelungen ist, etwas zu zeigen, was man in der Form so vielleicht noch nicht gesehen hatte oder was man nicht erwartet hat. Die Geschicklichkeitsspiele übrigens kommen auch aus dem Kult des alten Griechenlands. Die wurden interessanterweise bei Totenfeiern ursprünglich aufgeführt. Warum? Das ist mir auch noch nicht ganz klar geworden. Der angestammte Ort des Geschicklichkeitsspiels ist die Manege. Die dritte große Spielfamilie sind die Glücksspiele. Bei Glücksspielen denkt man, es geht darum zu gewinnen. Haha, geht es aber auch nicht. Es geht darum, etwas in Erfahrung zu bringen. Und das sieht man, wenn man den Ursprung des Glücksspiels zurückverfolgt. Das ist nämlich das Orakel. Die Glücksspiele, gerade Würfelspiele, auch Kartenspiele, haben sich aus Orakeln entwickelt. Ein Orakel besuchen sie, um herauszufinden, wie ihnen das Schicksal gesonnen ist. Ob ihnen die Schicksalsgöttin Fortuna hold ist oder eben nicht. Und das können sie nur, indem sie ein Spielsetting erfinden, bei dem man überhaupt nicht weiß, was rauskommt. Was werden die Würfel zeigen? Was wird das Orakel uns mitteilen? Es geht also auch hier wiederum, dass etwas gelingt. Ja, das Glücksspiel ist gelungen, wenn sie am Ende dieses Spiels wissen, ob ihnen das Glück hold war oder nicht. Wenn sie dabei 10.000 Euro verloren haben und darüber sich ärgern, sind sie selber schuld, weil sie nicht als Spieler, sondern als Homo economicus das Glücksspiel bestritten haben. Auch hier, da waren wir vorhin schon, gibt es einen angestammten Spielort. Das ist eben nicht die Merkur-Spielhölle vor den Toren der Stadt, sondern das gute alte Spielcasino. Naja, und dann haben wir natürlich noch die in unserer Welt die bekannteste Spielfamilie. Das ist die Spielfamilie, ich nenne sie mal so, der Wettkampfspiele. Auch die haben sich aus den großen Festen zu Ehren der Götter entwickelt. Denken Sie an Olympia. Und an Olympia sollte man denken, wenn man verstehen möchte, was eigentlich die Idee eines Wettkampfspieles ist. Ja, es geht darum zu gewinnen. Das ist das Spielsetting. Aber warum geht es darum zu gewinnen? Was hat diese komischen Griechen dazu bewogen, Sportspiele zu Ehren der Götter zu veranstalten? Der Grund dafür ist mir klar geworden, ich habe mich da intensiv mit beschäftigt, mich mit Olympia, als ich begriffen habe oder als ich gelernt habe, dass in Olympia immer nur der Erste geehrt wurde. Zweiter oder Dritter war völlig schnurzpiepegal. Denkt man sich, was ist ja noch schlimmer? Nur der Erste. Wir hätten ja wenigstens noch einen Trostpreis vergeben können. Aber das ist nicht der Punkt. Ja? Das Maß bei den Olympischen Spielen ist nicht der Gegner. Es geht nicht darum, sind sie besser als sie und sie besser als sie. Das ist das, was das Treppchen suggeriert. Einer ist besser als der andere. Es geht nur darum, es geht nicht darum, im Komparativ zu denken, sondern nur im Superlativ. Es geht darum zu wissen, wer der Beste ist, weil der Beste in Olympia manifestiert das Wesen des Gottes, der gefeiert wird, am stärksten. Das ist Zeus, ja, der Gott der Potenz, der Kraft, der Energie. Und derjenige Athlet, der dem Wesen des Gottes am nächsten kommt, weil er sein Bestes gegeben hat und sein Bestes das Beste der Besten war. Das ist dann derjenige, der gewonnen hat. Die Olympischen Spiele sind nicht dann gute Spiele gewesen, wenn mein Athener Ringkämpfer gewonnen hat, sondern wenn die Gottheit sichtbar wurde. Es gab in der Antike noch andere bedeutende Spiele in Delphi. Das waren die musischen Spiele zu Ehren des Gottes Apollon. Da traten die Dichter und Sänger gegeneinander an. Und auch hier wiederum, nur deswegen, weil man rausfinden wollte, ja, man wollte auch gar nicht rausfinden, wer den Gott am besten manifestiert. Nein, man wollte den Gott im menschlichen Antlitz gleichsam herbeirufen, so wie der Schamane die Geister der Ahnen. So viel zu den Gewinnspielen, zu den Wettkampfspielen. Es ist wichtig, dass wir uns das klar machen, weil wir eben auch oft von der Homo economicus-Denke herkommen und sagen, hier geht es nur um Kompetition. Dass dieses Gewinnsetting dient aber dazu, sozusagen einen Anreiz zu schaffen, dass man wirklich sein Bestes gibt. Und daran hängt es dann letzten Endes. Ja, und wenn man das sich vor Augen führt, dann versteht man vielleicht auch, warum es so ist, wie ich eingangs sagte, dass kein Spiel auf Erden so prominent und so beliebt und so viele Menschen begeistert wie das Fußballspiel. Ich habe es ja schon bekannt, ich bin selber so einer. Denn das Fußballspiel kann alle Spielfamilien auf eine grandiose Weise abbilden. Ich habe Ihnen einfach ein paar Beispiele mitgemacht. Wenn Sie wissen wollen, inwiefern gute Fußballer großartige Schauspieler sind, beschäftigen Sie sich mal mit Cristiano Ronaldo. Er war einfach ein grandioser Schauspieler. Wenn Sie sehen wollen, wie Fußballspieler als Geschicklichkeitsspieler agieren, schauen Sie sich Lionel Messis Dribblings an. Das ist eine Ballbehandlung, das ist einfach grandios. Der könnte auch im Zirkus auftreten. Wenn Sie sehen wollen, inwiefern Fußball ein Glücksspiel ist, schauen Sie sich die Szene aus dem WM-Viertelfinale von 1986 an. Argentinien gegen England, Diego Maradona, die Hand Gottes. Gerade war der Falklandkrieg vorbei, die Engländer haben Argentinien geschlagen, Maradona steigt auf, spielt eindeutig den Ball mit der Hand, macht das entscheidende Tor für Argentinien und sagte hinterher, das war die Hand Gottes. Er hat Glück gehabt, es war ein Glücksspiel. Denken Sie an das WM-Finale 2006 in Berlin, Kampfspiel, Zinedine Zidane, der beste Fußballer der Welt, mutiert vor laufenden Kameras auf offener Bühne von einem Mann in einen Bock. Und rammt seinen Gegenspieler Materazzi mit der Stirn voraus in die Brust. Das hat man noch nie vorher gesehen in der Welt. Ja? Aber das zeigt, inwiefern Fußball auch ein Kampfspiel ist. Und dass Fußball viel mit Kult zu tun hat, wer das nicht glauben will, dem empfehle ich dringend eine Reise nach Neapel. Wenn Sie durch die Altstadt von Neapel gehen, sehen Sie ständig solche Graffitis. Das ist wieder Maradona aus der Mitte, der in Neapel als Heiliger verehrt wird. Stehen Altäre davor, da bringen die Leute Blumen hin, da beten sie. Ein Fußballspieler. Weil er etwas von der Anderswelt auf Erden gebracht hat. So, jetzt sind wir gut vorbereitet, um ein wenig den Sack zuzubinden und uns mit den wichtigsten Wesensmerkmalen des Spiels zu beschäftigen, aus denen wir nun erkennen können, warum Spiele für uns als menschliche Wesen von so großer Bedeutung sind, warum mit anderen Worten der Mensch ein spielendes Wesen ist, warum Spielen menschlich ist. Das erste Merkmal, auf das ich noch einmal hinweisen möchte, ist die Freiheit. Wer spielt, ist frei. Und zwar ist er deswegen frei, weil wir als spielende Menschen von dieser uns im Alltag ständig beherrschenden Rationalität und Logik des Umzu, also des Funktionieren-Müssens, des Nützlichsein-Müssens, befreit sind. Die Spieler sind in ihrem Tun frei und die Spielregeln unterstützen, ich sagte es schon, letztlich ihre Freiheit. Wir spielen immer nur um des Spielens willen. Auch nochmal ein Beispiel aus meiner Zeit als Fußballer. Es gab eine Saison, da habe ich hintereinander 15 Spiele verloren. Ja, wenn es mir nur ums Gewinnen gegangen wäre, wäre ich zum 16. Spiel nicht mehr gekommen. Aber es ging ja nicht ums Gewinnen. Es geht ja darum, dieses verdammte Spiel zu spielen. Egal, wie es ausgeht. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Weil man darin sich auf eine enorme Weise in Freiheit erleben kann. Und das gilt für alle Spiele. Ja? Also Sie sind einfach darin frei. Sie können etwas tun, bei dem Sie nicht funktionieren müssen. Und diese Freiheit von der Logik des Umzu, die ist es, die unser menschlichen Wesen als freie Wesen so sehr entspricht. Deswegen können wir uns eben selten so sehr unserer menschlichen Lebendigkeit bewusst werden, wie indem wir spielen. Noch einmal für unsere Welt von heute bedeutet das, lebendig sind wir nur, wo wir die Rolle des Homo economicus ablegen und zum Homo ludens zählen. Der Homo economicus ist total gefangen. Gefangen darin, dass er ständig funktionieren muss, dass er ständig profitabel sein muss. Damit hängt eng zusammen der zweite Gesichtspunkt, den ich gerne noch mal unterstreichen möchte. Die Unberechenbarkeit. Spiele sind unberechenbar. Deswegen sind Spiele ja auch spannend. Man weiß nie, wie es ausgeht. Schon beim Kultspiel weiß man nicht, ob die Ahnen sich zeigen werden, die Geister der Ahnen. Beim Theaterspiel wissen sie nicht, was diesmal geschehen wird. Beim Geschicklichkeitsspiel wissen sie nicht, was passiert. Genauso wenig beim Glücksspiel, genauso wenig beim Wettkampfspiel. Der Spielverlauf selber ist eben unberechenbar. Und das entspricht wiederum dem Wesensmerkmal von uns Menschen, dass wir unberechenbare Wesen sind. Auch wenn uns das die Protagonisten und Propagandisten der künstlichen Intelligenz gerade ausreden wollen und sagen, ihr Menschen seid doch auch bloß Algorithmen. Nein, das sind wir eben nicht. Wir sind unberechenbare Wesen, die sich auch durchaus anders verhalten können, als es das Regelwerk der Volkswirtschaftslehre oder die entsprechenden Algorithmen vorschreiben. Und genau das geschieht im Spiel. Denken Sie gerade noch mal an Zidane, ja? Der beste Fußballer der Welt. In der 114. Minute, in der Verlängerung des WM-Finales, mutiert zum Bock. Das hätte auch der beste Algorithmus der Welt niemals vorhersagen können. Sowas geschieht eben nur im Spiel. Deswegen für unsere Welt, der klügste Algorithmus kann nicht errechnen, wie ein Spiel ausgeht. Der dritte Gesichtspunkt ist der, den ich hier Offenbarung genannt habe. Und Sie haben ja schon gemerkt, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Spiele zeigen etwas, was sonst noch nie so da gewesen ist. Sie öffnen einen kreativen Raum, in dem etwas ans Licht treten kann, an dem sich etwas zeigen kann, was sich sonst nie zeigen würde. Beim Kultspiel, der Geist der Ahnen, beim Theater Hamlet und so weiter. Und eben bei einem Wettspiel, sagen wir jetzt eben beim WM-Finale 2006, wer die beste Fußballmannschaft der Welt ist. Frankreich oder Italien. Das kann man nur herausfinden, indem man das Spiel spielt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber beim Spiel können Sie natürlich auch herausfinden, was an Möglichkeiten in Ihnen steckt. Sie können eine Seite von sich zeigen, die außerhalb der Spielwelt sich niemals zeigen würde. Platon hat einmal gesagt, in einem Spiel können Sie den Menschen besser kennenlernen als in 20 Jahren des Zusammenlebens. Ja? Alle, die schon mal Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, wissen das. Ja? Oder andere Spiele. Ja, Sie sehen vor sich gerade einen konzilianten Philosophen, aber auf dem Fußballplatz war ich bekannt für meine Blutgrätsche. Ich habe schon manchmal die rote Karte gesehen, aber das gehörte auch zu mir und es war irgendwie cool, auch diese Seite einmal ausleben zu können. Und so ist es bei allen möglichen Improvisationsspielen, auch beim freien Spiel. Sie können etwas an sich durchspielen, ausspielen, was sonst überhaupt niemals ans Licht kommen würde. Wo wir aber das nicht mehr tun und nur noch diese Games spielen, da geht etwas ganz Wesentliches verloren. Also Spiele genügen eben dem Wesensmerkmal, dass wir Menschen freie Wesen sind, dass wir unberechenbar sind, dass wir kreativ sind. Etwas, das ich übrigens, das verdanke ich eben meinem Co-Autor von damals, Gerald Hüther, auch präzise in der Architektur unseres Gehirns widerspiegelt. Vor allen Dingen in dem, was man Neuroplastizität nennt. Ja, unser Gehirn ist infinit lernfähig. Wir können immer auch anders. Aber wir verlernen die Fähigkeit, immer auch anders zu können, in dem Maße, in dem wir aufhören zu spielen und nur noch funktionieren. Denn wer funktioniert, lernt nichts mehr. Für unsere Welt bedeutet das eben, Spiele geben Raum für Innovation und Kreativität. Der vierte Punkt, und auf den bin ich auch schon anzusprechen gekommen, ist auch ganz wichtig. Spiele stiften Miteinander. Spiele sind immer Interaktionen. Selbst wenn Ihre Kinder im Kindergarten mal alleine spielen, ja, mit ihren Bauklötzen, mit ihren Puppen oder womit auch immer, ist da ein Spielzeug, mit dem sie interagieren. Ein Spielzeug, von dem man auch nicht genau weiß, wie es sich verhalten wird. Manchmal ist dieses Spielzeug auch widerständig, ja, und dann fordert es uns auf, neue Lösungen zu finden. Oder im Spielgeschehen, in dem Dialog, den ein spielendes Kind mit seiner Puppe oder mit seinem Stofftier führt, entstehen Sachen, mit denen man niemals gerechnet hätte. Ich weiß noch, wie meine Kids irgendwann mal mit ihren Stofftieren angefangen haben, eine Oper aufzuführen. Ja, das war unfassbar. Also solche Dinge können passieren. Aber das geht eben alles immer nur durch die Interaktion. Das ist so wichtig bei Spielen. Ja. Wir sagen ja auch, die Sprache ist da ganz genau. Man spricht vom Spiel der Wellen. Etwas geht hin und her. Ja. Spielen hat immer etwas damit zu tun, dass etwas in Bewegung ist. Und zwar zwischen verschiedenen Polen, die hier miteinander in Verbindung stehen, die einander zugehörig sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir miteinander spielen, denn darin genügen wir dem Umstand, dass Menschen eben, anders als der Homo economicus uns glauben machen möchte, soziale Wesen sind. Auch das bedeutet noch einmal für die Welt von heute, dass Spiele uns Menschen tatsächlich aus der Welt der Selbstbezüglichkeit befreien können. Eine Blase, eine Bubble, in der viele Menschen der Gegenwart wirklich gefangen sind. Und vor allen Dingen, dass sie auch eines der besten Therapeutika gegen die um sich greifende kollektive Pathologie der Einsamkeit sind. Auch hier ein Fazit. Moment. Menschsein, so glaube ich, findet seine Erfüllung in einer Konstellation, wo Freiheit und Verbundenheit, Kreativität und Sinnerfahrung ineinandergreifen. Noch einmal, in den Spielen zeigt sich Sinn. Spiele sind in sich sinnvoll, auch wenn sie nicht nützlich sind. Das ist ganz wichtig. Spiele sind in sich sinnvoll, auch wenn sie nicht nützlich sind. Und das sind sie deswegen, weil wir in ihnen gleichzeitig uns vollkommen frei fühlen und verbunden mit unserer Spielgemeinschaft. Sie können die Freiheit des Spiels immer nur erfahren, weil es andere gibt, die mit ihnen spielen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis bezüglich unserer menschlichen Lebenswirklichkeit. Und wo immer wir halt im geschützten Raum des Spiels, Sie denken an meine Demarkationslinie, die die Spielwelt von der Alltagswelt unterscheidet, eben diese Qualitäten des Menschseins ausgespielt werden können, dort schöpfen wir aus der Quelle der Lebendigkeit und dort können wir als Menschen unser humanes Lebendigkeitspotenzial zur Entfaltung bringen. Und das ist es, was uns begeistert, was uns beglückt und was uns Freude macht. Jetzt bin ich eigentlich schon fast fertig, aber ich würde gerne noch zum Abschluss so ein bisschen als Appendix etwas darüber sagen, inwiefern das, was wir über die Welt der Spiele hier erfahren haben, für unsere Welt von heute, für unsere Alltagswelt Relevanz hat. Noch einmal zur Erinnerung. Spiele geben Raum für Lebendigkeit und indem sie das tun, sind sie Kulturräume. Auch dafür habe ich eine Metapher, die ich gerne verwende. Die Welt des Homo economicus, wenn Sie die metaphorisch beschreiben wollen, gleicht die einer Maschine. Eine Maschine ist ein Funktionszusammenhang, bei dem es darum geht, zu funktionieren. Eine Maschine ist dann eine gute Maschine, wenn sie funktioniert. Wir alle kennen Scheißmaschinen, die nicht funktionieren, die wollen wir nicht haben. Ja, die Welt der Ökonomie des Homo economicus gleicht einer Maschine. Die Welt des Spiels, des Homo ludens, sie gleicht vielmehr einem Garten. Ja, es ist ein Ort der Lebendigkeit, ein Ort, an dem etwas wachsen kann. Aber es ist eben auch ein Ort, der gehegt und gepflegt werden muss. Das passiert nicht von alleine. Man muss ihn quasi auch schützen. Gärten sind immer geschützte Räume. Ja? Man muss diese Räume schützen, damit das Wachstum, damit die Lebendigkeit sich darin wirklich voll entfalten kann. Aber wenn Sie das dann tun, wenn Sie geschützt sind, dann können wir hier eben etwas von dem erfahren, was uns zu Menschen macht, von unserer menschlichen Humanität. Und ich glaube, dass es deswegen eben so wichtig ist, dass wir den Geist des Spiels auch wiederum aus den geschützten Spielwelten, aus diesen Gärten heraustragen auf den Markt, hinaustragen in unsere Gesellschaft, hinaustragen in die Sphären, in denen es so wichtig ist, dass wir Menschen menschlich bleiben und nicht unsere Menschlichkeit auf dem Altar der Ökonomie opfern. Ich möchte es an drei Beispielen deutlich machen. Das erste Beispiel, das ja auch für Sie besonders relevant ist, sind Bildungsräume. Einfach mal als Frage gestellt. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Schulen nicht im Sinne der Logik des Umzu als Ausbildungsorte für zukünftige Funktionsträger interpretieren, sondern sehr viel mehr als Spielräume, als Gärten für menschliches Wachstum. Orte der Potenzialentfaltung, wie mein Kollege Gerald Hüther das so gerne nennt. Es wäre ja so naheliegend, das zu tun, denn wenn wir ehrlich sind, wir wissen schon seit den Tagen von Goethe und Humboldt, den habe ich hier nochmal an die Wand geworfen, weil die wenigsten wissen, wie er aussah. Ja, wissen wir genau, dass Bildung letzten Endes ein spielerisches Geschehen ist. Bildung geschieht genau wie jedes Spiel immer in der Interaktion zwischen Mensch und Welt. Ja, Bildung ist ein Prozess, in dem wir durch die Begegnung mit dem anderen überhaupt erst die in uns schlummernden Potenziale zur Entfaltung bringen können. Martin Buber, ein anderer bedeutender Philosoph, sagte, der Mensch wird am Du zum Ich. Und genau das passiert, wo Du und Ich miteinander spielen. Indem wir miteinander spielen und dabei kein Ergebnis erzielen müssen, außer dass wir selbst sein dürfen, da können wir Neues an uns entfalten, da können wir die Begegnung mit der Welt nutzen, um überhaupt zu einem Selbst zu werden. Bildung, um es nochmal auf eine griffige Formel zu bringen, ist eben nicht Erziehung zu einem vorgegebenen Zweck, sondern sie ist vielmehr, erlauben Sie mir das poetische Bild, das Nähren der Seele im Dienste des Wachsens und Blühens. Denn darum geht es uns doch, wirklich lebendig zu sein, zu wachsen, zu blühen und die Schönheit des Lebens zur Entfaltung zu bringen. Das zweite Stichwort sind Gesprächsräume. Mit denen haben wir es überall und fortwährend zu tun. Und etwas, was in unserer Gesellschaft nach meinem Dafürhalten im Augenblick ganz besonders krankt, ist Gesprächskultur. Die Fähigkeit, miteinander zu reden. Schalten Sie eine x-beliebige Talkshow ein, schauen Sie irgendwie einen politischen Disput an. Es wird dort nicht wirklich miteinander gesprochen, sondern es wird, wenn überhaupt, gegeneinander gesprochen. Aber wie wäre es, wenn wir eben auch Gespräche sehr viel mehr als Spielräume begreifen, wo man sich die Bälle zuspielt, wie unsere Sprache ja auch nennt, wo man mal gemeinsam Gedanken durchspielt, wo man sich natürlich auch an Regeln halten muss, an bestimmte Gesprächsregeln, zum Beispiel, dass nicht alle gleichzeitig reden können und dass die einen zuhören und die anderen reden, damit dieses Spiel gelingt. Aber eben auch in der Logik des Spiels, damit sich da etwas zeigen kann, was sich sonst nie zeigen würde, nämlich dasjenige, wofür wir vielleicht gemeinsam eintreten wollen oder was die Lösung auf ein bestehendes Problem ist, das wir gemeinsam zu bewältigen haben. Also auch hier sind wir eigentlich sehr nah an der Welt des Spiels und es wäre sehr naheliegend, dementsprechend eben auch die Logik des Spiels viel häufiger in unsere Gesprächsräume mit hineinzubeziehen, auch in Dienstbesprechungen. Es muss ja nicht immer darum gehen, wer Recht hat und sich am Ende gegen den anderen durchsetzt. Das ist die Art und Weise, wie der Homo economicus Gespräche führt. Nein, geht es nicht vielmehr darum, dass wir gemeinsam als eine Spielgemeinschaft, in der ja selbst unsere Gegenspieler immer Mitspieler sind, ein Ergebnis erzielen, bei dem am Ende alle sagen können, das ist unseres und nicht, der hat sich durchgesetzt. Ich denke, das wäre wünschenswert, wenn wir solche Gespräche führen können, denn bei echten Gesprächen geht es eben nicht ums Gewinnen, sondern auch hier ums Gelingen. Es kommt darauf an, ich sagte es schon, dass wir gemeinsam etwas ans Licht bringen und eben letzten Endes das Ganze in den Dienst gemeinsamer Lösungen stellen. Und das kann man nun zuletzt auch noch auf den Bereich anwenden, den wir vielleicht am allerwenigsten mit der Welt des Spiels in Beziehung bringen, nämlich den politischen Bereich. Ja, wenn wir uns anschauen, wie auf der politischen Agenda im Augenblick miteinander gestritten wird, wie man da miteinander umgeht, dann hat das herzlich wenig mit Spiel zu tun. Das hat wenig mit Fairness zu tun. Da wird, wie man dann so sagt, nachgetreten, da hackt man aufeinander rum. Da wird auch nicht gelacht, da geht es bierernst zu, weil hier letzten Endes es vielleicht nicht so sehr um Profit geht, aber doch allen voran um Macht. Und Macht ist ähnlich wie Geld etwas, das die Welt der Spiele sehr schnell und sehr leicht verderben kann. Aber wenn wir Politik richtig verstehen, von ihren Ursprüngen her, das wäre jetzt aber nochmal ein anderer Vortrag, dann wird uns sehr schnell klar werden, dass es in der Politik eigentlich nicht darum geht, Macht zu akkumulieren, sondern die Uridee der Politik ist, dass man einen gemeinsamen Raum schafft, in dem man darüber diskutiert, was für die Polis, griechisch, das Gemeinwesen, das Förderliche ist. Deswegen muss man im Raum der Politik miteinander sich immer wieder darüber verständigen, was denn eigentlich dasjenige ist, was für alle Beteiligten, die ein Gemeinwesen bilden, für eine Bürgerschaft das Zielführende ist. Und das findet man auch wiederum am besten, wenn man eine spielerische Gesprächskultur pflegt. Es ist übrigens total interessant, es gibt noch so rudimentär Kulturen, in denen etwas davon übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, ob Sie mal eine Sitzung des englischen Oberhauses gesehen haben. Ja, einige haben das offenbar. Ja, das sieht total grotesk aus, aber diese Leute, die ziehen sich so eine Kutte über, und ich weiß nicht, ob sie es noch machen, setzen sich eine Perücke auf und dann diskutieren die miteinander. Aber das ist total schlau. Ja, die ziehen Spielkleidung an. Warum? Weil die können sich dann in diesem spielerischen Setting wirklich die Meinung sagen. Ja, dann streiten sie, dann debattieren sie. Und wenn die Debatte zu Ende ist, dann ziehen sie halt die Kutte wieder aus, nehmen die Perücke ab und gehen zusammen Mittagessen. Ja, der gleiche Grund ja auch, warum im Gericht die Leute diesen komischen Talar anziehen und früher auch Richter eine Perücke aufsetzen. Die sind eben nicht als Herr Meier aus Pusemuckel da oder als Frau Müller aus Wanne-Eickel, sondern die sind da, weil sie jetzt hier eine Rolle zu übernehmen haben, die sie spielen. Und man darf bitteschön nicht das Rollenspiel mit der Person verwechseln. Und das passiert in der Politik allenthalben. Deswegen täten wir unheimlich gut daran, dass wir Politik auch sehr viel stärker wiederum als etwas Spielerisches betrachten. Aber die einzige politische Form, die das wirklich zulässt, und das ist das beste Argument für diese politische Form, ist die Demokratie. Ein Autokrat, spielt nie. Der ist wie ein Ingenieur, ja? Der bedient die Maschine, ja, und sorgt dafür, dass die Maschine die Macht produziert, die er gerne haben möchte. Aber in der Demokratie, da haben sie Spielräume. Ein Parlament ist eigentlich ein Spielraum. Meine große Vision ist, dass man wenigstens einmal im Jahr im Bundestag ein Spiel spielt. Alle müssen ihre Plätze ändern. Man sitzt plötzlich in Fraktionen, in denen man so vorher noch nie gesessen hat. Und dann spielt man mal die Rolle des anderen. Ich glaube, das würde enorm helfen. Die würden sich alle kaputt lachen und am Ende des Tages würden sie sagen, okay, und jetzt lass uns mal zusammen Bier trinken. Apropos Bier trinken, ich bin so gut wie am Ende meines Vortrags. Ich möchte ihn aber schließen mit einem Wort eines Philosophen, den ich selber sehr schätze. Ich habe mein ganzes Leben mich mit ihm beschäftigt und ich finde, dass dieses Wort noch einmal sehr schön das auf den Punkt bringt, worum es mir heute zu tun war. Platon, der große Denker der griechischen Antike, hat gesagt, jeder Mann und jede Frau sollten die allerschönsten Spiele spielend ihr Leben zubringen und auch schon damals der heutigen Denkweise gerade entgegengesetzt. Was ist nun das Richtige? Dass man sein Leben lang bestimmte Spiele spielt und sich so die Huld der Himmlischen erwirkt, indem man das Leben, und das ist der entscheidende Punkt, seiner Natur gemäß lebt. Spielen ist menschlich. Vielen Dank.